Guten Morgen. Ich danke für die Einladung. Es ist schön, wieder hier in Ingolstadt zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen und auch ein paar neue Gesichter auch. Schön, für die Gelegenheit hier zu sein. Ja, Helmut hat gerade so eine interessante Bibelstelle vorgelesen. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Es passt ein bisschen zu meinem Thema auch, wo es um Politik geht. Aber erst will ich ein paar Worte über diese Bibelstelle verlieren. Es ist interessant zu merken, dass wenn jemand dann hier aufgefordert wird, Jesus einer Münze zu zeigen, mit einem menschlichen Gesicht drauf, dass er etwas tut, das eigentlich verboten ist nach der Tora. Menschliche Gesichter nicht erlaubt. Also als Jesus dann jemand auffordert, eine Münze zu zeigen, hat er ihn schon in diesem Moment entblößt. Und zweitens ist anzumerken, nach hebräischer Tradition, nach dem Alten Testament, alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Und wenn Jesus dann sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, was bleibt für den Kaiser übrig? Man kann diesen Text auch nach hebräischer Tradition lesen als eine Aufforderung, keine Steuern zu zahlen. Was meinte Jesus? Ich lasse das einfach so. Ich habe eine ganze Predigt dazu, ihr müsst mich nochmal einladen, dann kann ich dann nochmal darüber reden. Ja, diese Frage nach der Politik ist schon eine interessante Frage, womit wir uns auch im Friedenskomitee, in meinem Vorstand beschäftigen. Und da ist die Frage schon komplex und ich kann das nicht alles beurteilen hier, aber ich will einiges dazu sagen, so mich mit der Frage beschäftigen, soll die Kirche sich politisch engagieren? Und wenn ja, wie sieht das aus? Das ist auch eine Frage für unsere Gemeinde. Wie politisch kann und soll unsere Gemeinde hier in Ingolstadt sich einbringen? Oder ganz konkret gefragt, sollen wir als Gemeinde oder als einzelne Gemeindeglieder durch Donald Trump beunruhigt sein? Von der AfD beunruhigt sein? So sehr, dass man sich in diesem nächsten Wahlperiode dann aktiv wird als Gemeinde? Große Frage. Ich bin in Kanada aufgewachsen in einer Altkoloniergemeinde, einer sehr streng konservativen kanadischen Mennonitengemeinde. Die Altkolonier sind in Kanada und in Mexiko zahlreich vorhanden. Dort waren nicht nur Militärdienst und Alkoholkonsum verboten, musikalische Instrumente waren in unserer Kirche verboten, kein Posaunenchor. Ja. Und auch das Engagement in der Lokalpolitik, verboten. Die Gründe, die die Ältesten anführten, kennen wir alle eigentlich. Zum Beispiel das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium: Ihr seid nicht von dieser Welt, gleich wie ich nicht von dieser Welt bin. Also nach ihrer Ansicht, wir haben mit dieser schmutzigen Welt nichts zu tun, denn wir sind Bürger des Reiches Gottes. Und schließlich haben die Prediger auch dazu gesagt, dass politisches Engagement die Gemeinde spalten würde, weil Menschen sich zu unterschiedlichen Parteien bekennen würden. Das würde unsere Einheit sprengen. Eine beunruhigende Tendenz in dieser alten Gemeinde von mir kommt überall zu allen Zeiten vor. Sie kam in der Kirche des Mittelalters vor, der Reformationszeit, in der heutigen katholischen und evangelischen Landschaft, in den Freikirchen, ja auch unter vielen nichtkirchlichen Menschen oder nichtgläubigen Menschen. Die Tendenz nämlich zu sagen, mir ist es einigermaßen gut, mir geht's gut, uns geht's gut. Zwar bin ich nicht mit allem zufrieden, ja, Ich finde sogar, dass manche Politiker sich völlig daneben verhalten und manche Entscheidungen verwerflich sind. Doch im Grunde genommen geht es uns gut. Gut genug, um still zu bleiben. Das heißt, wir nehmen das Schlechte im Kauf, weil das Gute an der Gesellschaft gerade gut genug ist. Man geht einen Kompromiss mit den herrschenden Bedingungen ein. Und diese Haltung ist in der Geschichte und Gegenwart überall präsent. Ja, und ich bin auch davon betroffen und spüre das auch in mir. Der wichtigste, pointierteste Vorwurf an diese Haltung lautet: Mitläufer ist, ja, okay. Mitläufer zu sein ist okay, wenn alles in eine gute, lebensbejahende Richtung läuft. Aber wenn man doch weiß, dass die Richtung wegdreht, weg vom Guten führt, und man trotzdem Mitläufer bleibt, ja, dann hat man eben ein Problem. Diese Kritik richte ich auch an mich. Aber ich biete sie auch an euch zur Selbstbetrachtung an. Was diese kritische Frage noch schwerwiegender macht, ist die Beobachtung, dass obwohl die Mehrheit damit gut leben kann, unter Umständen, unter ungerechten Verhältnissen alles auszuhalten, haben jedoch die Schwächsten und die Ärmsten unter uns diesen Luxus nicht. Hat nicht Jesus einen anderen Weg gezeigt? Einen Weg in der Nachfolge, wo wir uns zu den Waisen und Witwen, zu den Kranken und Ausgestoßenen Gefängnisinsassen solidarisch halten? Ist das nicht auch eine politische Haltung? Daher will ich in dieser Predigt fragen, wie stark ist das Neue Testament vom politischen Engagement geprägt? Können wir davon lernen, was überhaupt als politische relevante Handlungen sind, wenn wir in die Bibel schauen? War Jesus politisch? Oder lediglich von politischen Interessen vereinnahmt worden? Ich würde sagen, Jesus war auf jeden Fall ganz und gar nicht mit dem herrschenden Unrechtssystem zufrieden. Obwohl viele Menschen in seiner Zeit damit einigermaßen zurechtkamen. Aber Jesus war nicht Mitläufer, sondern einer, der aneckte. Reich Gottes war sein politischer Wahlspruch. Ich möchte an dieser Stelle mit euch zunächst eine Frage stellen. Eine Frage an euch, und ihr könnt jetzt beantworten. Es gibt nämlich vier Perikopen in den Evangelien, die nur in allen vier, oder besser gesagt, in allen vier Evangelien vorkommen. Mit Perikope meine ich so eine zusammenhängende Geschichte, nicht ein einzelner Vers, sondern eine Story, die dann zusammenhängt. Und es gibt vier davon, die in allen vier Evangelien vorkommen. Gabi, fällt dir etwas ein? Was wäre eins? Habt ihr Vorschläge? Was kommt in allen vier vor? Bitte? Nee, die Geburt kommt nicht in allen vier Evangelien vor. Die Kreuzigung, ja. Wunderbar, das war der Philipp, glaube ich. Ich habe ihn gestern Abend gecoacht. Noch was? Das sind noch drei. Nicht wirklich. In der ursprünglichen Fassung von dem Markus-Evangelium kommt das dann nicht wirklich vor. Ja. Sorry. Richtig, ja. Und die anderen zwei, ich verrate es einfach mal, ja, sind Palmsonntag, also diese politische Demo Jesu in den Straßen von Jerusalem, und schließlich die Austreibung der Verkäufer aus dem Tempel. Das sind die vier. Und das Interessante bei diesen vier Stellen ist, dass drei davon kann man relativ einfach als politisch darlegen. Nämlich Palmsonntag, also die Straßendemo von Jesu, die Austreibung der Verkäufer aus dem Tempel oder die Kreuzigung. Eindeutig politisch situiert. Aber was ist mit dieser Speisung der 5000, wie du da vorgeschlagen hast? Ja. Scheint ziemlich unpolitisch zu sein. Lass uns mal diese Bibelstelle nochmal lesen. Ihr kennt sie alle. Als es schon spät war, traten seine Jünger und Jüngerinnen zu ihm und sagten: Die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schicke sie fort, damit sie zu den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und Jesus antwortete ihm: Gebt ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Da antwortete er ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Als sie herausgefunden hatten, sagten sie: 5 Brote und 2 Fische haben wir. Da befahl er ihnen: Alle sollten sich niederlegen in Tischgemeinschaften mitten auf der großen Wiese. Und sie lagerten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und dann nahm Jesus die 5 Brote und 2 Fische, schaute zum Himmel empor und sprach den Brotsegen, brachte die Brote auseinander und gab sie ihnen, seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit sie austeilen sollten. Die 2 Fische teilte er und ihnen allen auf. Alle aßen und wurden satt. Es blieb sogar noch etwas übrig, 12 Körbe volle Brotstücke und einiges von den Fischen. Dabei betrug die Anzahl der Essenden 5000 Leute. Also die recht unpolitische Deutung dieser Stelle lautet: Jesus zeigt sich als Herr über die Natur, als Sohn Gottes, der sogar Wunder vollbringen kann. Es geht darum zu zeigen, dass wir auf Gott trauen sollen und nicht so bloß auf irdischen Interessen schauen. Gott kümmert sich um alle alltäglichen Bedürfnisse. Ich finde diese Deute sehr beunruhigend. Sie entspricht nicht den Erfahrungen unseres Alltags. Schließlich findet auch in dieser Erzählung kein Wunder statt. Hier geschieht nichts Übernatürliches. Nur, dass alle aßen und genug bekamen. Das einzige Wunder an dieser Stelle ist der Sieg einer Teilungsgemeinschaft über die Konsumwirtschaft. Aber kann man diese Bibelstelle dann auch politisch deuten? Ich habe mal mit einer Gemeindegruppe ein Spiel gemacht, wo wir das probiert haben. Wir haben die Gruppe in vier Gruppen geteilt und jede Gruppe waren Journalisten für eine bestimmte Zeitung. Wir haben auf der einen Seite eine große internationale Perspektive aus römischer Sicht. Wir nannten diese Zeitung die Römische Rundschau. Und dann gab es so eine Art Bildzeitung-Perspektive, und das nannten wir die Jerusalem Volkszeitung. Dann drittens gab es die Perspektive der Tempelangestellten und der Hohepriester, und das waren die Tempelnachrichten. Und schließlich gab es dann die Perspektive der Befreiungskämpfer in Galiläa, die mit der römischen Herrschaft unglücklich war, und das war die Stimme der Freiheit. Und diesen vier Gruppen wurden alle diese Bibelstelle gegeben und gebeten, eine Nachricht zu erstellen, die sie dann aus ihrer Perspektive deuten würden. Und jetzt brauche ich die Hilfe von Philipp und Thomas. Sie kommen jetzt vor und helfen mir. Ich will euch zeigen, was sie dann hervorgebracht haben. Ihr könnt hier auf der einen Seite... Ja, also das ist die Römische Rundschau aus der internationalen Perspektive, und da heißt es: Jerusalem, es gibt wieder besorgniserregende Nachrichten von unseren Informanten im nördlichen Teil unserer jüdischen Provinz. Ein gewisser Rabbi soll Hunderte oder vielleicht Tausende Menschen steuerfrei mit Essen versorgt haben. Untersuchungen werden unternommen, um herauszufinden, ob unsere Essensreserven in den Scheunen geplündert wurden. Die Armee hat eine Abteilung an den Ort verschickt, um die verantwortliche Person zu verhören und gegebenenfalls festzunehmen. Auf jeden Fall ist dies ein wirtschaftlicher Verlust. Es kann sein, dass unsere Autorität in der Region auf diese Weise geschwächt werden soll. Es wird auch spekuliert, dass das Brot vom Ausland kommt. Ja, das können wir jetzt fallen lassen. Ja, und dann diese Art Bild-Zeitungs-Dings, Jerusalemer Volksblatt, hat die Schlagzeile Partyzelt in Galiläa. Gestern haben wir erfahren, dass es eine große Party in Galiläa gegeben hat. Der Anlass war, dass jemand Essen umsonst ausgeteilt hat. Etwa 5000 glückliche Menschen erfuhren rechtzeitig davon. Schade, dass wir nicht davon wussten. Wir wären auch gern hingefahren. Einige Berichterstatter waren aber nicht so glücklich. Sie machen sich Sorgen, was die Römer dazu sagen werden. Wir wollen ja nicht unsere noch höhere Steuern und Schutzgelder zahlen. Hoffentlich stecken nicht die Terroristen von Stimme der Freiheit dahinter. Wenn sie das angeleitet haben, um unser Volk zu verführen, dann gute Nacht, dann wäre das die Party vorbei. Okay, schon eine andere Perspektive da gewesen. Ja, jetzt kommt die Tempelnachrichten als der Blickpunkt der Höhepriester, die einzige koschere Zeitung. Heute haben wir erfahren, dass ein Rabbi in Galiläa einige tausend Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen zu essen gaben. Dieser Mann könnte gefährlich sein. Vielleicht ist er ein Zauberer? Alle guten Juden sollen aufpassen. Falls ihr ihn seht, sagt es den Priestern am Tempelberg. Alle Menschen sollen wissen, dass nur ausgebildete Priester Wunder vollbringen dürfen. Und nur die Hohepriester legen fest, ob das Essen koscher ist. Viele Leute leben vom Geschäft am Tempel. Außenseiter sind gefährlich und können unsere ganze Wirtschaft ins Wanken bringen. Und jetzt schließlich die Stimme der Freiheit müsste dran sein. Ja. Und da heißt es, ein Kamerad und Kampfgenosse im Norden hat einen großen Sieg über die reichen Tempelbesitzer und gewaltsamen Römer errungen. Dieser J, wir verraten seinen Namen nicht, hat arme Brüder und Schwestern, etwa 5000, mit Essen versorgt. Wichtig ist, Arme und Reiche haben das Gleiche gekriegt. Brot für alle und sogar Fisch. Diesmal sind die Armen nicht hungrig nach Hause gegangen. So kann es weitergehen. J, wir stehen dir zur Seite. Lasst uns weiter kämpfen für die Rechte der Unterdrückten. Danke euch beiden. Können es einfach da lassen. Ja, was lernen wir aus diesem Spiel? Auch ein harmloses, ein vermeintlich unpolitisches Treffen, wo Menschen zusammenkommen und miteinander Brot teilen, lässt sich unterschiedlich deuten. Und zeigt, dass in den Aktionen Jesu politische Brisanz steckt. Und es ist wichtig zu merken, dass die Handlungen Jesu nicht zufällig politisch gedeutet werden. Sie sind politisch, weil Jesus mit Absicht an den Strukturen und Ordnungen seiner Gesellschaft rüttelte. Die Journalisten sehen Jesus sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Bedürfnisse sie haben. Und das sind sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt das Bedürfnis nach Stabilität, es gibt das Bedürfnis nach Freiheit, es gibt das Bedürfnis nach nach Frieden. Ja, und wie soll man das alles in Balance halten? Eigentlich geht das gar nicht. Manchmal muss man zwischen ihnen wählen, je nachdem, was man so vorrangig, was man als übergeordnet betrachtet. Ich denke, diese Perspektive der Bild-Zeitungs-Perspektive für uns vielleicht die lehrreichste ist. Sie ist die Sichtweise, dass man sich aus dem ganzen Streit sauber herausgehalten kann. Klar kann man schon ein bisschen mit Schadenfreude darüber kichern, dass Jesus den strengen Römern und Hohepriestern eins auswischen kann. Und gleichzeitig sich Sorgen machen, ob die Römer die ganze Sache krumm nehmen und vielleicht mit Repressalien gegen das Volk reagieren. Aber im Grunde genommen bleibt man fein raus und schert das nicht. Das ist nicht unser Kampf. So weit sich aus dem Fenster zu lehnen, dass man zwischen den Alternativen wählt, ja, man weiß, was passiert, wenn man zu weit aus dem Fenster lehnt. Besser ist, wenn man sich zurückhält. Wenn es einem gut geht, warum das ganze System in Frage stellen? Warum Verbesserungen anfordern, wenn das Leben einigermaßen gut verläuft? Natürlich geht diese Perspektive dahin, ja, dass man nicht auf die Geringsten und Verachteten schaut, sondern auf sich selbst und auf alle, die relativ gut situiert sind. Leute wie uns halt. Das heißt, man ist solidarisch mit allen, die Privileg genießen. Das Privileg, weiß zu sein, das Privileg, eine gute Bildung zu haben, das Privileg, ein einiger intaktes soziales Umfeld zu haben, ja, dann kann man mit dem Strom mitschwimmen. Aber was hat Paulus gesagt? Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den Strukturen dieser Welt frei. Wer auf sein Privileg ruht, ignoriert die Bedürfnisse derer, die gering und schwach und verachtet sind. Daher ist Passivität gleichzusetzen mit der Zustimmung zu den bestehenden Verhältnissen. Meistens geht das gut. Über die Jahrhunderte haben die Menschen diese Position eingenommen. Und fast immer läuft das mehr oder weniger gut, wie in der Weimarer Republik. Ja, das ist eigentlich mein Argument, warum wir als Jesus Nachfolger und Nachfolgerinnen politisch aktiv sein müssen. Wir sind schon drin, wir stecken schon drin. Es geht um die Solidarität mit denen, die hungrig und durstig und nackt und krank und in Gefängnissen sind. Liebe führt zu solidarischem Handeln. Politik ist schließlich und ganz einfach die Entscheidungsfindung einer Gemeinschaft von Menschen. Und jede Gemeinschaft muss schließlich Entscheidungen treffen. Das trifft natürlich auch für die Gemeinde Ingolstadt zu. Nun aber, was ist mit dieser Bibelstelle, welche die Altkolonier Prediger zitierten und scheinbar um Politik zu vermeiden? Sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie ich auch nicht von dieser Welt bin. Das griechische Wort hier ist Kosmos. Und das bedeutet eigentlich noch mehr als Welt, das ist die ganze Weltordnung. Also wie sagt Jesus, wir gehören nicht zu dieser Weltordnung, die auf Gewaltmonopol und Gewalt begründet ist. Eine Weltordnung, die auf Individualismus und Selbstbehauptung und einer Hierarchie von oben nach unten basiert. Nein. Zu dieser Weltordnung gehören wir nicht. Wir glauben, dass wir einander dienen können zum Wohl der Gemeinschaft. Dass wir unsere Gaben frei untereinander teilen können und mit allen anderen teilen können. Wir glauben, dass Leitungsaufgaben uns nicht besser machen als alle anderen. Ja, und dass wir für alle diese Werte, für diese andere Weltordnung, dieses Reich Gottes uns einsetzen können und das mit Freude und mit Bejahung des Lebens. Habt ihr gemerkt, in der Geschichte von der Speisung der 5000, wie zweimal Geld vorkommt? Ja, Im Vers 36 empfehlen die Jünger Jesus, wir sollen die Menge losschicken, um Brot zu kaufen. Ja, und Jesus antwortet, dass sie, die Jünger und Jüngerinnen selbst, ihnen zu essen geben sollen, worauf sie antworten, was, wir sollen Brot kaufen gehen? Die Jünger und Jüngerinnen haben offenbar einfach Geld im Kopf. Und Jesus sagt, wahrscheinlich schüttelt er erstmal den Kopf, glaube ich. Ihr seid noch in dieser Welt. Ihr seid in der alten Weltordnung verhaftet geblieben. Meine Lösung, sagt Jesus, ist anders. Er regt sie zum Teilen an. Wenn Menschen miteinander teilen, ist genug für alle da. Das ist eine andere Welt. Die Jünger haben die Perspektive Jesu noch nicht völlig angenommen, eine solidarische, teilende Wirtschaft zu praktizieren. Aber Jesus lädt sie alle ein und uns dazu, in seinem Reich zu leben und miteinander Brot zu teilen. Ich schließe mit Worten aus Römer 12. Wer die Gabe hat, für andere zu sorgen, nutze sie zum Wohl der Gemeinschaft. Wer die Gabe hat, zu lehren, nutze sie, um andere am Wissen teilhaben zu lassen. Wer die Gabe hat, zu trösten, nutze sie, um andere zu ermutigen. Wer mit anderen teilt, sei aufrichtig dabei. Wer eine Leitungsaufgabe übernimmt, fülle sie mit Begeisterung aus. Wer solidarisch miteinander lebt, soll es heiter tun. Amen. Ich habe ein Lied mitgebracht und das wollen wir jetzt miteinander singen.